Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es am Ende alle braucht, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wir immer, Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin Nils, mir geht's sehr gut, danke. Wir haben ja irgendwie Ende Mai in Hamburg, es fühlt sich aber an wie April. Also gestern und auch heute, wir hatten schon Regensturm, Sonnenschein, aber ich liebe das ja, wenn man drin ist. Wie geht's dir denn?
Du, mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Dänemark. Ja, genieße das halt eigentlich auch. Würde mich natürlich freuen, wenn es heute ein bisschen stabil bleibt, wegen rausgehen und so. Ja, aber erstmal freue ich mich auf unseren Podcast. Wen haben wir denn zu Gast heute?
Ja, ich freue mich auch sehr. Und zwar ist Aline Mittag bei uns. Und ich erinnere mich so ein bisschen an das Gespräch, das wir mit der Barmer hatten. Und wir wollten unbedingt eine Anschlussfolge über Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen machen. Weil einfach, da gibt es so immense Hebel. Und gleichzeitig haben wir ja diese gesetzliche Prägung, die eben in diesem Sektor vorherrscht. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, Aline. Du bist seit einigen Jahren schon bei der Asklepios, da mittlerweile Senior Managerin Nachhaltigkeit. Vorher warst du auch schon bei Philips für die Gesundheitssysteme in Westeuropa zuständig und als Senior Healthcare Consultant unterwegs. Das heißt, du kennst die Branche aus jeglichen Blickwinkeln und ich freue mich sehr, dass du heute ein bisschen dein Wissen mit uns teilst. Herzlich willkommen und wie geht's dir denn?
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht's richtig gut. Das Wetter hindert mich nicht daran rauszugehen, weil ich bin nämlich gar nicht gerne drin. Und gehe immer bei Wind und Wetter raus und ja, hoffe aber trotzdem, dass der Sommer so langsam einkehrt nach Hamburg.
Ja.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, das wurde dir in die Wiege gelegt? Mütterliche, großväterliche Prägung oder ist das durch ein bestimmtes Ereignis passiert? Was hat dich da auf den Weg gebracht?
Ja, also ehrlicherweise durch Zufall, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich war ja bei Philips als Healthcare Consultant unterwegs und habe da ganz viel Krankenhäuser beraten im Bereich Prozesse, Digitalisierung. Also schon eher so, was können wir eigentlich im Krankenhaus vor allem besser machen, um die Patienten besser zu versorgen, um die Prozesse zu verbessern und das Arbeiten auch ein Stück weit effizienter zu gestalten. Und jetzt ist Philips aber ein großes börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, es hat schon auch die Verpflichtung, aber auch den Willen, das muss man wirklich sagen, das ist in den Niederlanden schon noch mal ein bisschen anders als in Deutschland, das ganze Thema Nachhaltigkeit verwurzelt, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das war eben bei Philips auch so, oder das ist immer noch so, schon seit ganz langer Zeit. Und irgendwann ist quasi das, was im Headquarter in Amsterdam sozusagen an Strategie entwickelt wurde, musste dann sozusagen in die Märkte. Und dann ja, hat das Team so Ambassador gesucht für das Thema Nachhaltigkeit im Markt. Und keine Ahnung, das fand ich super spannend. Und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen. Und dann bin ich aber auch hängen geblieben, weil es ist so vielfältig und so interessant. Und man hat echt das Gefühl, trotz aller Widrigkeiten, dass man was bewegen kann, dass ich dann wirklich dabei geblieben bin. Und dann habe ich sozusagen die Beratung aufgegeben und bin dann ganz, ganz fest verwurzelt in die Nachhaltigkeit gegangen.
Total spannend, wie man dann auch merkt, wenn dann plötzlich sowas getriggert wird in einem, ne, dass man dann irgendwie so Bock hat. Ja, genau, tief verwurzelt in der Nachhaltigkeit, schönes Stichwort. Ich hatte es ja schon ein bisschen eingehend erwähnt, so eine nachhaltige Transformation im Gesundheitswesen ist ja wirklich nicht so einfach. Kannst du uns mal so ein bisschen einmal durch die Abhängigkeiten durchführen, die ihr so habt und vielleicht auch schon grob Wünsche, vielleicht ist aber auch zu viel für eine Frage, aber von wem seid ihr denn auch so abhängig? Krankenkasse, Politik, Gesetze? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also man muss sich ja das erstmal so vorstellen, das Gesundheitssystem an sich ist halt ein regulierter Markt, ne? Also zumindest so, wie es in Deutschland funktioniert. Das ist ja keine freie Marktwirtschaft, sondern wir sind ja, bewegen uns ja in einem regulierten Rahmen. Und deswegen gibt es an der einen oder anderen Stelle auch Abhängigkeiten, die es vielleicht woanders nicht gibt. Das fängt schon damit an, wie das Gesundheitswesen finanziert ist, ne? Über Krankenkassen und oder Krankenkassenbeiträge und quasi Steuermittel. Das heißt, wir sind immer angehalten zu gucken, dass wir quasi auch sorgsam mit den öffentlichen Geldern sozusagen umgehen. Ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Credo, weil das sind öffentliche Mittel, das sind Mittel der Bürger und BürgerInnen. Das heißt, wir können da nicht einfach das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausschmeißen, sondern wir sind schon angehalten, auf das Thema Wirtschaftlichkeit auch zu achten. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo setzt man dann an, wenn man quasi vielleicht auch das ein oder andere Produkt umstellen will. Oder wenn man vielleicht auch sagen will, man will weg von Single-Use-Products hin zu Mehrwegprodukten, die sind aber vielleicht im Einkauf teurer. Also wo fängt das an, wo hört das auf? Wie kann man quasi dieses Total Cost of Ownership so ein bisschen in die Betrachtungsweise mit einbringen? Das ist aber gar nicht immer so einfach umzusetzen, wenn wir quasi häufig auf den Einkaufspreis achten. Und das sind so Themen, die treibt uns schon um. Zudem ist es auch so, jetzt komme ich halt von Philips und Philips vertreibt ja seine Produkte. Das heißt, da gibt es schon auch einen Druck von außen, also von den Kundinnen und Kunden, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann man im Prinzip auch nachhaltiger in den Produkten werden. Das heißt, das ganze Thema Produktdesign spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und jetzt muss ich natürlich sagen, im Gesundheitswesen ist es Stand heute zumindest noch nicht so, dass Patientinnen und Patienten ein Krankenhaus oder eine Gesundheitsversorgung nach Nachhaltigkeitskriterien auswählt. Es geht im Endeffekt darum, wo wird mir am besten geholfen? Wer macht mich wieder gesund? Und da ist eben das Thema Nachhaltigkeit spielt eine untergeordnete Rolle. Und deswegen fehlt ein Stück weit dieser Druck von außen. Und wir haben auch eine Medizinprodukteverordnung, die sehr, sehr streng ist, wo man nicht einfach ohne weiteres die Verpackung ändern kann, zum Beispiel. Also das sind alles so Kleinigkeiten, ja, wo ganz oft man denkt, warum können wir den Müll jetzt nicht einfach so trennen, wie wir das wollen? Nee, weil das ist halt irgendwie Abfälle aus Krankenhäusern, die werden halt anders behandelt. Die können nicht einfach separiert werden, die können nicht einfach ins Recycling gegeben werden, wie andere Abfälle. Und da merken wir, man denkt, man will noch was, eine Kleinigkeit ändern und auf einmal macht man einen Riesenfass auf und muss super viele Behörden, Institutionen mit ins Boot holen, damit im Prinzip auch die Regulatorik und die Gesetzmäßigkeit angepasst wird. Und das macht es halt sehr, sehr komplex einfach.
Okay, wenn ich mal an so ein Krankenhaus denke oder an meinen letzten Krankenhausaufenthalt, auch in einem Asklepios-Klinikum, dann kann ich das halt total nachvollziehen, weil dass man eben als Patient da erstmal ist und denkt, okay, Hauptsache ich werde jetzt wieder gesund. Also das ist, da will man natürlich irgendwie auch diese ganzen Themen steril verpackt sind, vernünftig entsorgt werden und so weiter und so fort. Dann hat man das ganze Thema Keime und natürlich überhaupt solche Themen natürlich auch nochmal in Krankenhäusern. Wo siehst du denn jetzt große Hebel? Also wo würdest du denn sagen, okay, was sind jetzt die größten Hebel? Also wenn man das jetzt von außen anguckt, ist es Mobilität, sind es jetzt irgendwie Verpackungen oder was würdest du sagen?
Also die Hebel sind, würde ich sagen, vielfältig. Als allererstes würde ich mal anfangen, was liegt eigentlich in unserem ganz konkreten Einflussbereich, ne? Also Krankenhäuser sind in der Regel große Gebäude oder auch viele Gebäude auf einem großen Campus. Das heißt, es sind super viele Immobilien, die betrieben werden und Gebäude, die betrieben werden und natürlich einen enormen Energieverbrauch haben, ne? Also wenn wir jetzt bei Krankenhäusern bleiben, die sind ja 24/7 offen. Das heißt, wir können ja nicht einfach die Öffnungszeiten reduzieren, um Strom zu sparen. Und da müssen wir uns schon überlegen, wie können wir quasi die Energieeffizienz der Gebäude, der Technik, die in den Gebäuden genutzt wird, wie können wir die quasi steigern? Und welche Möglichkeiten sehen wir da? Also wir nutzen zum Beispiel überall Bewegungsmelder oder da, wo es möglich ist, wo es auch Sinn macht. Ne? Also da kann man auch überlegen, wenn wir zum Beispiel Räume neu renovieren, dass wir das quasi standardmäßig schon mit einbauen. Das sind so Kleinigkeiten. Das geht aber auch bis hin zu, wie erfolgt die Wärmeversorgung in den Häusern. Ne? Also wir sehen das jetzt auch kommunale Wärmeplanung. Was planen die Kommunen? Wie können wir da quasi mit beitragen? Wie können wir quasi das auch nutzen, was da geplant wird? Weil wir natürlich einen enorm hohen Wärmebedarf haben. Also viele Kliniken nutzen Blockheizkraftwerke. Aber ist das immer noch das, was wir in der Zukunft nutzen wollen? Wie sieht das mit Wärmepumpen aus? Können die so einen hohen Bedarf überhaupt abdecken? Also das sind so Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Natürlich viele Gebäude, heißt auch viele Dachflächen. Das heißt, können wir PV-Anlagen auf den Dächern installieren, also dass wir eher hingehen zu regenerativen Energiequellen, die wir einsetzen. Dann aber auch das Thema Mobilität, das wurde auch schon angesprochen. Wir sind ja ein sehr personalintensives Geschäft. Das heißt, die Mobilität der Mitarbeitenden spielt natürlich eine hohe Rolle. Und wir haben natürlich kaum die Möglichkeiten, Homeoffice zu machen, ne? Also die, vor allem die Mitarbeitenden in den Kliniken. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine Option, die wir jetzt wählen können oder nutzen können, die man vielleicht in anderen Branchen eher wählt. Und wir haben natürlich eine wahnsinnig hohe Mobilität der Patientinnen und der Angehörigen. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es gibt halt enorm hohen Traffic sozusagen an den Kliniken. Das heißt, da auch zu gucken, wie kann man die Kliniken anbinden an das öffentliche Personennahverkehrssystem oder wie kann ich vielleicht auch Informationen auf der Homepage platzieren, wie Patientinnen quasi mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Klinik kommen, was kann ich da vielleicht auch ein Stück weit anbieten. Das sind so Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen und dann schon, das muss man ehrlicherweise sagen, dieses Thema Emissionen in der Lieferkette durch unsere eingekauften Waren und Dienstleistungen ist wirklich der allergrößte Anteil, weil wir im Prinzip ja nicht selber produzieren, sondern alles einkaufen und natürlich wahnsinnig viele Produkte anwenden. Also eine ganz breite Produktpalette und eben auch super viele Produkte, weil das ist im Prinzip unser Geschäft, ne? Wir nutzen Produkte, Hilfsmittel, Technik, um quasi Menschen zu versorgen. Und deswegen steckt der größte Anteil der Emissionen schon in den eingekauften Waren und Dienstleistungen. Das ist natürlich auch super komplex, das anzupassen. Und da geht es jetzt erstmal darum zu schauen, wo stehen eigentlich unsere Lieferanten? Was können wir auch gemeinsam mit den Lieferanten tun, um vielleicht unsere Lieferkette auch klimafreundlicher zu gestalten? Weil viele Lieferanten werden selber schon auf den Weg gemacht haben. Ich war ja vorher bei Philips, das ist ja genauso ein Lieferant. Das heißt, die sind da auch sehr schon hinterher zu gucken, was sie tun können und da auch ein Stück weit sich zusammenzutun, zu gucken, was man machen kann und dann im Prinzip vielleicht auch zu schauen, gibt es klimaneutralere Produkte, die wir anwenden können. Das ist dann aber schon sehr kleinteilig und dann haben wir wieder dieses Thema des Wirtschaftlichkeitsgebots. Wenn die teurer sind, dann ist es ganz, ganz schwierig, die quasi einzuführen und das ist dann nochmal so der nächste Schritt. Aber erstmal zu gucken, wer sind überhaupt unsere Lieferanten, was machen die und was können wir vielleicht auch gemeinsam tun, das ist jetzt so ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen. Also es ist wirklich ganz, ganz breit gefächert tatsächlich. Alles, was man sich vorstellen kann, ist Thema.
Ja, das ist ja auch ein ziemliches Einkaufsthema, ne? Also da musst du ja irgendwie auch wahrscheinlich relativ intensiv mit dem Einkauf zusammenarbeiten und da halt dann einfach gucken, okay, welchen Rahmen hat man überhaupt? Da sind wir ja schon beim nächsten Thema Mitarbeitende. Das sind ja also im Wesentlichen, im weitesten Sinn natürlich auch Mitarbeitende logischerweise. Und wie könnt ihr die mit einbeziehen? Die Mitarbeitenden, die aus allen möglichen Funktionen kommen. Und wird das so mit offenen Armen aufgenommen? Oder wie ist da euer Eindruck oder dein Eindruck?
Also die Mitarbeitenden sind ja sehr, sehr vielfältig im Klinikumfeld oder im Gesundheitswesen. Wir haben auf der einen Seite Verwaltungsmitarbeitende, wir haben natürlich das klinische Personal, wir haben Reinigungskräfte, wir haben Fachkräfte vor Ort, technische Leiter, Abfallbeauftragte und so weiter und so fort. Also ja, wirklich ganz, ganz breit gefächert. Und dann ist natürlich auch diese Wahrnehmung, ich will nicht sagen unterschiedlich, aber jeder blickt so ein bisschen von seiner Position auf das Thema. Das heißt, wir haben natürlich irgendwie die Abfallbeauftragten, wir haben die technischen Mitarbeitenden, die schon per se eigentlich durch ihre Arbeit vor Ort sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Weil da geht es natürlich um Abfall, da geht es um Energieeffizienz, da geht es um die technische Versorgung und so weiter und so fort. Die denken das Thema schon mit, vielleicht gar nicht immer unter diesen Deckmantel, will ich mal sagen, Nachhaltigkeit, sondern das ist einfach per se schon deren Aufgabe. Ja, die holt man natürlich schon genau da ab, wo sie auch aktuell stehen und die freuen sich teilweise schon auch, dass jemand anderes sich nochmal mit dem Thema beschäftigt oder versucht nochmal vielleicht Themen, mit denen die sich auch schon beschäftigen, nochmal zu untermauern oder mitzutragen oder mitzutreiben. Dann gibt es das klinische Personal, also die Pflegekräfte und das ärztliche Personal. Da würde ich sagen, ja, sehr unterschiedlich, ne? Also breites Thema, wie das bei den einzelnen Kollegen und Kolleginnen aufgenommen wird. Ich glaube schon, dass vor Ort diese Wahrnehmung, was eigentlich in der Klinik passiert, die ist schon da. Also wenn wir Nachrichten bekommen von den Kollegen und Kolleginnen, dann ist es ganz viel zum Verpackungsmüll, zu den Abfällen. Also warum ist irgendwie alles Einmalprodukte? Warum nutzen wir keine Mehrwegprodukte? Dann bekommen wir Fotos, wo irgendwie ganz kleine Teile in riesigen Pappkartons angeliefert werden. Das ist natürlich immer ein Platzthema, das muss ausgepackt werden. Das heißt, es wird ganz viel angeliefert, es wird ganz viel verwendet, es muss irgendwie untergebracht werden, es fällt ganz viel Abfall an. Das ist, glaube ich, schon eine Wahrnehmung, die alle haben vor Ort und auch schon wahrnehmen und mehr auch für das Thema Ressourcenverbrauch und mit dem Thema Nachhaltigkeit auch in Verbindung bringen. Also das sehe ich schon. Ob das dann jeder so sofort ändern will, ist dann nochmal eine andere Sache, aber diese Wahrnehmung ist definitiv da. Und da kann man die Kollegen und Kolleginnen auch abholen, weil das ist so sichtbar auf der Station. Also ich sage immer, ob wir jetzt einen energieeffizienten Heizkessel haben, ne, das weiß vielleicht der technische Leiter oder die technische Leiterin, aber das sieht das klinische Personal ja erstmal nicht. Aber dass viel Verpackungsmüll anfällt, dass viel angeliefert wird, dass viel Einmalprodukte sind und vielleicht weggeschmissen wird, was man zu Hause jetzt nicht wegschmeißen würde, also Pinzetten, Scheren und so eine Sachen, das ist natürlich schon absolut in der täglichen Wahrnehmung der Mitarbeitenden. Und da kann man die Kolleginnen und Kollegen auch gut abholen. Grundsätzlich muss man schon sagen, das ist eine große Herausforderung, mit den Kliniken oder in den Kliniken zu kommunizieren, weil das ja sehr dezentral ist. Nicht alle haben Zugang zu einem Rechner oder sind halt regelmäßig an einem Rechner. Das heißt, so diese digitale Kommunikation ist immer noch eine große Herausforderung. Wenn man mal in einem Krankenhaus war, auf Station, dann hängen überall Poster, Zettel, Plakate. Aber dann hört man immer, ja, es hängt hier so viel. Das ist schon so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also das ist ganz, ganz schwierig, da das richtige Maß zu finden, um zu diesem Thema zu kommunizieren und die Kollegen und Kolleginnen abzuholen. Ein Projekt, was wir jetzt gemacht haben, war tatsächlich zu schauen, also eigentlich schon ganz, ganz früh anzufangen und zu gucken, wie können wir das Thema Nachhaltigkeit stärker in die Pflegeausbildung integrieren. Und da haben wir quasi jetzt ein Pilotprojekt mal gestartet, wo wir einfach Projektarbeiten, also auf freiwilliger Basis sozusagen, angeboten haben und sich die SchülerInnen mal mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen konnten. Und dann haben auch viele, viele Klassen mitgemacht und haben tatsächlich dann auch richtig gute Hausarbeiten sozusagen abgegeben und Vorschläge abgegeben, sowohl auf der ökologischen als auch auf der sozialen Nachhaltigkeitsebene. Und da hat man schon gemerkt, wenn man, ja, das waren natürlich jetzt die jungen Auszubildenden, aber wenn man die wirklich ganz aktiv mit einbindet und denen die Möglichkeit gibt, ihre Ideen zu Papier zu bringen. Da sind echt richtig, richtig gute Ideen entstanden. Und jetzt nehmen wir quasi diese Ideen und gucken, wie kriegen wir die quasi in die Praxis umgesetzt. Also, dass wir jetzt den Schülern sozusagen helfen oder das denen mit anbieten, diese Themen jetzt auch umzusetzen, damit es nicht auf Papier bleibt, sondern damit es tatsächlich auch ja in den Alltag integriert werden kann. Und da merkt man schon dieses Einbinden der Menschen und das Sichtbarmachen, das ist natürlich immer was, was hilft oder was halt gut funktioniert, wenn die Zeit und der Raum dafür da ist, ne? Also das muss man natürlich auch sagen. Und das funktioniert natürlich in der Schule noch mal ein bisschen besser als dann vielleicht tatsächlich im Alltag in der Klinik vor Ort.
Sehr spannend. Ich hänge an diesem Wirtschaftsgebot, wie du es so angesprochen hattest. Weil wenn wir jetzt wirklich sagen, also wenn ich mir auch vorstelle, so wenn jetzt allein nur die Asklepios-Kliniken sozusagen da nochmal einen anderen Austausch mit Lieferanten und so gingen, da ist ja schon eine Power hinter. Also ich gehe mal davon aus, dass ganz viele Lieferanten euch gerne beliefern, auch zukünftig beliefern wollen. Inwieweit bremst denn aber das Wirtschaftsgebot da wirklich, das Thema Nachhaltigkeit ernsthaft mit reinzubringen? Und braucht es da aus deiner Sicht wirklich, dass man da tatsächlich irgendwie als Reform da auch reingeht? Oder denkst du schon, dass es auch selbst mit diesem Gebot irgendwie möglich sein muss, das Thema Nachhaltigkeit, weil es eben doch in vielen Fällen vielleicht erstmal mit mehr Kosten verbunden ist, irgendwie anzugehen?
Also ich glaube oder meine tiefe Überzeugung ist, Nachhaltigkeit kann und darf gar nicht teurer sein. Also das ist eigentlich, das ist nicht das, was das ist, für mich ein absoluter Widerspruch zum Thema Nachhaltigkeit, weil für mich ist das Thema Nachhaltigkeit auch immer Vermeidung von Verschwendung, sinnvoller Einsatz von Ressourcen, also wirklich nur die Ressourcen einsetzen, die man braucht. Aber man sieht natürlich, wenn ich, also auch als Konsumentin, das nachhaltigere Produkt einkaufe, ist es teurer in der Regel. Und das ist natürlich schon ein Thema und da muss man dann eben gucken, was entwickelt sich da auch in der nächsten Zeit, ne? Weil wenn natürlich das nachhaltige Produkt ein Nischenprodukt bleibt, dann habe ich sozusagen nicht die Skaleneffekte, wie ich sie vielleicht für andere Produkte habe. Das heißt, ich glaube, da wird schon in Zukunft noch ein bisschen mehr oder deutlich mehr Bewegung reinkommen, wenn da immer mehr sozusagen auf diesen Zug aufspringen. Und das ist eben das, was man jetzt auch, glaube ich, in der Diskussion mit den Lieferanten und Lieferantinnen nochmal ja herausfinden muss erstmal, ne? Wo stehen die, was sind vielleicht auch deren Herausforderungen, das Thema umzusetzen? Oder warum ist es denn vielleicht auch Stand heute noch teurer, ne? Also das sind schon so Sachen, das müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal, da müssen wir uns erstmal so eine Basis schaffen zum Verständnis, um dann zu gucken, okay, und wie können wir jetzt mit diesem Thema umgehen? Das ist jetzt noch nicht, also es ist nicht trivial auf jeden Fall. Und ich kann das auch noch nicht so richtig beantworten, weil ich das erstmal noch ein bisschen besser verstehen muss oder diese Lieferantenseite noch ein bisschen besser, ja, verstehen muss, bevor ich weiß, was man am Ende dann auch tun kann oder welche Hebel man auch in Bewegung setzen kann.
Ja, ich denke mal, die Lieferanten oder viele der Lieferanten, die ihr habt, liefern ja global. Ja, also wenn ich jetzt mal an Asklepios denke, ihr habt ja da irgendwie über 100 Einrichtungen und ich glaube, hab so im Kopf 70.000 Mitarbeitende. So, und dann gibt es ja unterschiedliche Konzerne oder unterschiedliche Zusammenflüsse im deutschen Markt, aber dann eben auch noch beim internationalen Markt. Wie ich verstanden habe, gibt es zum Beispiel in UK Netzwerk, das halt die Anforderungen und Themen aus dem Gesundheitssektor bündelt und darüber auch diese nachhaltige Transformation voranbringt. Das hat für mich eigentlich zwei Facetten, ja. Also wenn ich jetzt einen globalen Anbieter habe, sagen wir mal, wir waren bei Philips oder B. Braun, dann werden die ja logischerweise auch in UK halt dann irgendwie Umsatz machen oder dort halt irgendwie auch ihre Produkte halt dann irgendwie entsprechend verkaufen. Also das bedeutet, also einerseits müssten ja die Themen auch dann auf diesen deutschen Markt überschwappen. Das ist ja das eine Thema. Und das zweite Thema ist, dass ich ja auch irgendwie denke, okay, gäbe es da nicht auch die Möglichkeit, auch in Deutschland sozusagen über einen Zusammenschluss dort auch ein bisschen mehr, na, ich formuliere es mal so, für Standards zu sorgen, sowohl auf der politischen Seite als auch auf der Lieferantenseite.
Genau, also in Großbritannien ist es so, dass der National Health Service sozusagen die Nachhaltigkeitsaktivitäten im Gesundheitssystem bündelt. Und was da passiert ist natürlich, dass die Marktmacht enorm groß ist, weil es einfach ein komplettes Land sozusagen betrifft und es sich eigentlich kaum Lieferant leisten kann, dann nicht mehr in dieses Land zu liefern. Und das ist auch das, was ich sehe, genau das, was du gesagt hast, Nils. Die Lieferanten, die jetzt also in UK ihre Produkte ausliefern können, die ändern ja nicht ihre Produktionsstandards jetzt, wenn sie nach Deutschland liefern. Das heißt, davon profitieren ja ein Stück weit alle, ehrlicherweise. Und das ist genau das, was ich auch denke. Wir profitieren schon davon, dass wir halt überall global schon Bewegungen sehen und gerade Unternehmen, die auch global ausliefern, ja auch alle Anforderungen bedienen müssen. Das ist ja für diese Unternehmen schon auch enorm, aber im Prinzip auch alle Anforderungen bedienen müssen und sich das dann quasi so ja kumuliert, ehrlicherweise. Das sehe ich schon, dass wir so eine einheitliche Bewegung in Deutschland haben. Ja, das deutsche Gesundheitssystem ist halt sehr viel stärker dezentral organisiert. Das heißt, das so eins zu eins umzusetzen, wie das in Großbritannien jetzt gemacht wurde, das ist für Deutschland eher herausfordernd, bis, also dieser gleiche Ansatz würde nicht funktionieren, weil das System anders aufgebaut ist.
Ja, spannend. Aber das heißt, irgendwie in der Branche gibt es ja wahrscheinlich dennoch viel Austausch, Netzwerke, die schon vorhanden sind. Also nutzt du die auch? Nutzt ihr die auch? Und vielleicht direkt eine kleine Anschlussfrage. Gibt es denn in dieser Branche oder auch losgelöst davon noch andere in dem Umfeld Nachhaltigkeit, die dich irgendwie inspirieren oder die du anrufen kannst, wenn du auch mal nicht weiter weißt oder so? Wie intensiv ist denn da der Austausch?
Also ich muss sagen, das ist ja das Schöne am Thema Nachhaltigkeit. Ich finde, der Austausch zwischen den NachhaltigkeitsmanagerInnen, der ist sehr, sehr groß, weil ja, man steht dann oft alleine oder in einem kleinen Team quasi in seinem Unternehmen und erarbeitet sich das ja alles erstmal neu, je nachdem, wann das Unternehmen damit gestartet ist. Aber im Prinzip ist das ja alles A noch immer sehr viel neu und super viel in Bewegung. Das heißt, das ist noch nicht so etabliert oder ist noch nicht so im Standard wie vielleicht andere Bereiche in einem Unternehmen. Und deswegen funktioniert das gar nicht, wenn man sich nicht austauscht. Also das ist einfach, dann würde jede Person das Rad neu erfinden und dafür ist das Thema viel zu komplex, um sich alles alleine und selbst zu erarbeiten. Und auch das, was wir schon angesprochen haben, die Branche muss sich im Prinzip auch ein Stück weit zusammentun, um zu sagen, okay, jetzt wollen wir halt einen Branchenstandard schaffen. Ich hatte es schon gesagt, es ist zum Beispiel ganz schwierig, Abfälle aus Kliniken ins Recycling zu geben, weil es quasi Vorgaben gibt, wie man quasi mit Klinikabfällen umzugehen hat. Und wenn jetzt aber die ganze Branche sagt, ja, aber wir haben hier so wertvolle Rohstoffe, wir haben ja teilweise einmal Produkte aus Metallen, die quasi im OP eingesetzt werden und die werden verbrannt. Also das sind quasi Einwegprodukte und die können nicht recycelt werden oder nicht so recycelt werden wie andere Metalle aus anderen Industrien. Und wenn jetzt aber die ganze Branche sagt, so hey, wir wollen das aber, weil das so wertvolle Rohstoffe sind, dann macht es natürlich schon Sinn, wenn alle daran arbeiten und im Prinzip auch auf ihre Behörden zugehen und das vorschlagen und dass man im Prinzip dann diesen ganz großen Wurf schafft. Und das geht nicht, auch ein Unternehmen wie Asklepios, was ja schon vergleichsweise groß ist und in nahezu allen Bundesländern agiert, braucht trotzdem den Zusammenschluss noch mit vielen anderen Kliniken oder mit anderen Institutionen, die im Gesundheitswesen unterwegs sind. Und anders funktioniert es nicht. Und deswegen ist der Austausch schon sehr rege, ehrlicherweise. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich auch das, was den Job so besonders macht und auch so viel Spaß bringt. Weil das ist schon herausfordernd und ein Stück weit auch frustrierend. Aber wenn man weiß, dass alle so ein Stück weit an den gleichen Themen hängen und dann trotzdem tolle Ideen zustande kommen und man sich dann zusammentut und dann merkt, dass man dann was bewegen kann, das ist ja eigentlich das, was dann wirklich ja den Spaß bringt und ja die Freude macht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das nehme ich wirklich auch wahr. Also auch auf unterschiedlichsten Konferenzen und so. Das ist schon irgendwie nochmal ein anderer Austausch und eine andere persönliche Beziehung auch irgendwie, die so ist zwischen den Beteiligten. Das ist schon irgendwie cool. Ja, Aline, die Zeit vergeht wie im Flug in diesem Podcast. Wir sind tatsächlich auch schon ein bisschen drüber. Daher aber die letzte Frage auch nochmal an dich. Dann am Ende geben wir allen nochmal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, was du jetzt unseren Hörern und Hörerinnen unbedingt noch sagen möchtest, mitgeben möchtest, was unterstreichen möchtest, das ist jetzt nochmal deine Gelegenheit.
Ja, also was möchte ich gerne mitgeben oder was ist mein Appell? Es ist immer der Appell, nicht aufzugeben. Ich weiß, es ist manchmal frustrierend und man ist vielleicht auch manchmal nicht so schnell oder nicht so erfolgreich, wie man das gerne hätte. Aber ich glaube, es lohnt sich und es lohnt sich, dran zu bleiben und wirklich den langen Atem zu haben, weil es ist immer noch super, super wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und man merkt schon oder man spürt schon auch, egal was auf politischer Ebene vielleicht auch passiert, das Thema, das ist nicht weg und es gibt immer mehr Menschen, die sich damit beschäftigen und auch wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Und ja, das darf man wirklich nicht vergessen, dass es A, super wichtig ist und dass wir wirklich einfach dranbleiben müssen. Und ja, da sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen.
Ein sehr schöner Spruch, wie ich finde, ohne dass ich genau weiß, was ein Boxhorn ist, um ehrlich zu sein. Das muss ich gleich mal googeln. Aline, vielen, vielen Dank für deine Zeit, den super interessanten Austausch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Wir sind ja schon mal in der gleichen Stadt. Also ich freue mich, wenn wir uns nochmal wiedersehen.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Aline.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, Maike, jetzt hatten wir Aline da von Asklepios. Was nimmst du denn mit?
Oh, super viel. Also ich fand's mega interessant. Ich fand's auch durchaus interessant, wie außer bei dem S sozusagen natürlich am Anfang auch die Branche irgendwie steht bei dem Thema im Sinne von da wirklich reinzugehen in die Lieferketten und so. Aber das hat ja auch dadurch enormes Potenzial, ne? Und auch cool, dass sie da, also wie viel sie auch aufgemacht hat, ne? Für mich überraschend tatsächlich das Thema Mobilität. Jetzt im Nachklapp hatten wir es kurz, weil wir haben auch Fußballvereine begleitet und da ist es auch so ein Riesenthema sozusagen, weil natürlich so viele Leute von außerhalb regelmäßig kommen und so große Strecken hinter sich bringen, hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, aber ist natürlich total logisch. Also erstmal, ich glaube, nochmal ein wahnsinniges Verständnis dafür, wie komplex es ist. Nachhaltigkeit ist in jedem Unternehmen komplex, aber ich glaube natürlich in der Branche nochmal ganz besonders durch die unterschiedlichen Akteure, Vorschriften etc., die es gibt. Und zweitens aber auch einfach cool zu sehen, dass Menschen wie Aline da ja auch so eine Power irgendwie mitbringen und auch so Bock haben, diese Schnittstelle einzunehmen und irgendwie dennoch zu versuchen, das Schritt für Schritt einfach nach vorne zu bringen. Sowas finde ich einfach auch immer mega inspirierend. Was war es denn für dich so?
Ja, ich finde das auch total interessant. Ich habe so ein bisschen so eine Parallele im Kopf damals zur Bankenwelt, als wir da so Cloud-Migrationen gemacht haben. Da gab es ja auch mal 1000 Vorschriften, ne? So, da gab es die BaFin und dann wurde halt dann irgendwie immer gesagt, naja, können wir alles nicht, weil. Und so ähnlich könnte ich mir das hier auch vorstellen, weil das ist so ein Totschlagargument natürlich, denn die Regularik, die Regulatorik, die es jetzt hier gibt in Bezug halt auf Gesundheitsvorschriften, ja, und man will ja auch nicht, dass halt dann irgendwas anderes darunter leidet und keiner will die Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort. Also dass das halt ein dickes Brett ist, hinter dem sich auch leicht zu verstecken ist und eben was natürlich auch dafür sorgt, dass eben Veränderungen auch sehr langsam passieren, ne? Und da halt dann irgendwie auch natürlich auch abgewogen sein müssen. Und das, wenn ich immer in mich selber reinhorche, dann ist das natürlich auch so ein Thema, dass sie natürlich auch möglichst gut versorgt werden will und kein Risiko eingehen will und so weiter. Das liegt ja auch auf der Hand. Und das macht's halt dann irgendwie hier nochmal doppelt schwierig, was es aber gleichzeitig natürlich einen riesigen Hebel hat. Und insofern lohnt es sich, glaube ich, da noch mal so ein bisschen weiter reinzugucken. Ich finde auch total interessant, eben diese unterschiedlichen Ketten, diese ganzen unterschiedlichen Akteure, dass ja auch alle eigentlich das Gleiche wollen und gleichzeitig eben ja, aber auch nur gemeinsam agieren können. Ja, das ist ja eben auch noch das Thema, ja, sozusagen, weil es natürlich eben diese Abhängigkeiten gibt. Gleichzeitig die internationale Verflechtung als Chance, eben auch bei den Lieferanten. Also sollten wir noch mal ein bisschen weiter reinhorchen. Also ich finde das echt interessant, weil es eben so einen großen Hebel hat und weil es gefühlt eben auch noch viel passieren wird in diesem Bereich.
Spannend, spannend auf jeden Fall. Wir sind ja eh immer offen für jegliche Gäste aus jeglicher Branche. Aber wenn sich gerade nochmal jemand angesprochen fühlt, irgendwie nochmal aus der Gesundheitsbranche, meldet euch auf jeden Fall gern. Es ist super interessant und ich glaube, wir haben mega Bock, da noch weiter einzutauchen. Ja, hat mal wieder Spaß gemacht, Nils. Liebe Grüße nach Dänemark.
Ja, Dankeschön.
Und wir sehen uns bald. Bis dann.